Hi und herzlich willkommen zu The Bubbly Teas, dem Podcast von Currentation über Medien, Kultur und Politik. Mein Name ist Judien und ich co-hoste diesen Podcast mit Thea zusammen. Dies ist eine besondere Folge, da Thea und ich am 30. Januar 2021 auf der App Clubhouse einen Talk zu Rassismus aus unseren eigenen asiatisch-deutschen Perspektiven gegeben haben. Ursprünglich wollte ich keinen Talk auf Clubhouse halten. Ich stehe Clubhouse weiterhin sehr kritisch gegenüber, weil ich die App für klassistisch, ableistisch und elitär halte. Ich habe mich letztendlich doch dazu entschieden, mit Thea den Talk zu halten, weil ich den Versuch starten wollte, auch dort meine Themen zu setzen und über die aktuellen Vorfälle zu anti-asiatischen Rassismus anzusprechen und damit gegebenenfalls andere Leute zu erreichen. Thea und ich haben während des Talks unsere Stimmen aufgenommen und veröffentlichen hiermit eine Live-Podcast-Folge, sodass wir das Gespräch weiteren Menschen zugänglich machen können. Es war ein echt schönes und lustiges Gespräch, trotz der weniger schönen, aber wichtigen Themen, die wir angesprochen haben, nämlich anti-asiatischen Rassismus in der Politik und in den Medien, Hate Speech und rassistische Angriffe sowie Fake Allyship.
Hallo, hier spricht Thea. Ich hoste zusammen mit Tui The Bubbly Teas und spreche auch mit ihr zusammen in dem Clubhouse-Talk. Warum Clubhouse? Ich weiß, die Kritik um Clubhouse ist vollkommen gerechtfertigt. Sie ist elitär, obwohl sie jetzt versucht, sich ein bisschen zu öffnen. Es soll ja bald eine Android-Version rauskommen, aber die App ist immer noch nicht so inklusiv, wie sie sein muss, wenn sie sich schon so viel vorgenommen hat. Und dieser Hype, ja, ist mir auch schon so ein bisschen suspekt. Jedoch habe ich bei meinen Gesprächen oder bei den Talks, wo ich zugehört habe, mitbekommen, dass so viele dort sind, die einfach keine Ahnung haben oder sogar Falschinformationen verbreiten. Und es gibt da so einiges, wo ich denke, hey, du hast nicht meine asiatisch-deutsche Lebensrealität. Warum sagst du sowas? Vor allen Dingen ist mir wichtig zu zeigen und auch mein Privileg zu nutzen, dass ich da überhaupt sprechen kann, dass es sehr viele vielfältige Stimmen der asiatisch-deutschen Community gibt, auch auf Clubhouse, und dass es kein allgemeines Sprachrohr oder ein alleiniges Sprachrohr für die asiatisch-deutsche Community gibt. Also es ist mir wichtig, sehr viel Vielfalt dort zu zeigen, so wie es geht, so limitiert wie Clubhouse halt ist. Aber ich bin zuversichtlich, es muss sich da was ändern, ansonsten ist das nur eine Eintagsfliege. Und ich habe mich in der letzten Zeit so viel über Clubhouse aufgeregt, und wenn ich jetzt meinen Mund nicht aufmache und mein Privileg wirklich nutze, finde ich, habe ich einfach nur heiße Luft geredet, und das möchte ich nicht und das bin ich auch nicht. Daher also mein Talk zusammen mit Tui auf Clubhouse. Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen wegen der App. Ich hoffe, euch gefällt unser Talk. Ich denke, wir hatten ein ziemlich entspanntes, ziemlich wichtiges, ziemlich lustig, schwierig, aufwühlendes Gespräch, und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Können aber eigentlich schon anfangen, irgendwie, ne? Langsam zu reden. Wie geht's dir denn?
Ja, besser auf jeden Fall. In den letzten Tagen und Wochen habe ich wieder so viele rassistische DMs bekommen und so, und auch als Antwort auf meine ganze Arbeit und mein Video und so weiter. Und das ist halt mega emotional anstrengend. Aber mir geht es gerade eigentlich mega gut. Ich komme gerade aus so einer Online-Party von Queer Visible. Das ist eine Party von und für queere BIPOC. Und es gab gerade so voll viel Spoken Word und Live-Musik und so. Und es geht nachher auch noch weiter. Und das war gerade mega inspirierend und einfach voll schön, so Leute auch teilweise wiederzusehen. Und wie geht's dir?
Ach, das ist ja super. Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Und irgendwie ist es voll seltsam, jetzt gleich über Sachen zu reden, die uns beide ja aufgeregt haben, ne? Also im Moment bin ich irgendwie super entspannt und alles. Und also als ich diesen Raum erstellt habe, ne, da war ich irgendwie auf 180 oder war ich durch verschiedene Dinge irgendwie voll auf die Palme gebracht. Aber jetzt bin ich irgendwie voll so gechillt, aber mal gucken, wie lange das anhält. Ne? Ja. Ich muss dich mal fragen, was hat dich denn jetzt so aufgeregt die letzten Tage so am allermeisten? Es ist ja so super viel passiert. Ne?
Boah, am allermeisten kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich Also es ist super schwer, da ein Ranking zu finden. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht fange ich damit an. Also, oder vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Hier Dingens, Semsrott ist ja ausgetreten und so. Und das hat mir irgendwie gezeigt, dass wir super viel bewirkt haben, weil wir ja auch öffentlich Druck gemacht haben und so weiter. Auf Twitter zum Beispiel, weil Sonneborn ja so viel anti-asiatisch-rassistischen, ja, Sachen gepostet hat, anti-asiatischen Rassismus reproduziert hat und so weiter und wir uns da einfach beschwert haben, kritisiert haben, uns dagegen gewehrt haben. Aber dann habe ich gesehen, wie JournalistInnen über diesen Fall berichten und es ist so, also es war so klar, es ist die Rede von, hätten sich verletzt gefühlt, die Betroffenen, bis hin zu Rassismusvorwürfen. Und es wäre ja so super, dass Semsrott ausgetreten ist. Dabei checken die nicht, also dass Semsrott aus den falschen Gründen ausgetreten ist. Und da dachte ich mir so, ey Leute, warum feiert ihr den so krass dafür? Habt ihr mal seine Begründung durchgelesen? Oder habt ihr mal gesehen,
Ich
was
glaube,
die
seine Begründung
Partei
war doch,
all die Jahre
ja.
gemacht hat an rassistischen Dingen?
Aber war das nicht seine Begründung, dass irgendwie Sonneborn beratungsresistent ist? Ich
Ja.
habe das so halbwegs jetzt noch in den Gedanken. Und ich finde es auch übrigens irgendwie voll krass, dass es erst so ein weißer
Ja.
Mann sein muss. Also Ellie hin oder her, ne? Dass es halt echt so ein weißer Dude sein muss, der halt austritt und der dann das ganze Ding ins Rollen
Ja.
gebracht hat. Ich bezweifle, dass da irgendwie was groß passiert wäre, wenn Semsrott ja nicht ausgetreten ist. Wobei ich muss sagen, ich find's gut, dass er halt so Konsequenzen gezogen hat. Ich finde es bloß ein bisschen seltsam, dass er so als Heilsbringer in den Medien,
Ja.
in den meisten Medien, die ich gesehen habe oder gelesen habe, so halt Heilsbringer präsentiert wurde. Und wie du schon
Ja.
sagtest, also die Begründung war ja jetzt nicht, dass irgendwie diese rassistischen Sachen fielen, jedenfalls nicht eine der Hauptgründe, sondern halt nur diese Beratungsresistenz. Ist ja theoretisch so, als ob du deinen Arbeitsplatz verlässt, nur weil du dich mit den Kollegen nicht verstehst.
Ja.
Irgendwie so salopp gesagt.
Also, ja, ist cool so, dass der ausgetreten ist, aber ich muss auch sagen, endlich. Also, das wird mal langsam Zeit. So hat er gesehen, was irgendwie seine Partei, wo er ja mitverantwortlich ist, für Sachen rausgehauen hat an Rassismus. Und es war halt auch so, also ich sehe den auch nicht als Ally, ey. Man kann auch nicht als Begründung sagen, ja, ich bin nicht einverstanden mit Sonneborns Umgang mit Kritik. Das sollte nicht die Begründung sein. Die Begründung sollte sein, weil der Rassismus reproduziert und sich nicht dafür entschuldigen will und auch nicht einsehen will, dass das falsch ist. Das sollte die Begründung sein.
Naja, also Sonneborn hat sich ja theoretisch entschuldigt für diesen, also entschuldigt in Anführungsstrichen für diesen Stoß, diesen rassistischen Quatsch, den er verzapft hat, aber er hat das ja wieder theoretisch zurückgenommen
Ja.
und das auch noch hinter der Paywall. Ich muss ehrlich sagen, ich hab extra so einen Probemonat Pro-Abo vom
Ernsthaft.
Spiegel abonniert. Ich wollte das lesen, weil ich finde, man kann ja sich heutzutage echt nicht auf die Headlines verlassen, wenn da irgendwie was steht, dass wir asiatisch-deutsche oder asiatisch gelesene Menschen in Deutschland so eine Kleinstgruppe sind. Da habe ich tatsächlich angenommen, das wäre das Schlimmste, was der Spiegel zu bieten hat. Also seit der Spiegel halt ja diese Interviews da mit diesem Käfer umdrehenden Typen da gemacht hat, war mir schon klar, dass ich nicht viel erwarten kann von manchen Ressorts, aber da habe ich gedacht, okay, das ist bestimmt nur Clickbait. Aber das, was da drin stand, der hat sich ja höchstens entschuldigt, damit diese Tweets da wahrscheinlich aufhören. Und wirklich Einsicht hat er nicht. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich einsieht, was er damit angerichtet hat. Ne?
Ja.
Ich weiß noch, das war so wie so ein Schnack in die Magengrube, als ich dann dieses blöde Foto gesehen habe, wo er sich Foto geshoppt hat. Und ich weiß nicht, also ich denke, so Nicht-Betroffene können das nicht nachvollziehen, sollen es auch nicht, können es auch nicht. Aber das war irgendwie schon voll krass, ne? Und alles, was danach kam. Ich finde auch so die Nachwirkung, was du vorher gesagt hast, diese Hass-DMs, ne? Also mit verschiedenen Slurs, sei es der C-Slur, also CCC-Slur, oder halt noch viel Schlimmeres, ne? Und alles so wirklich mit anti-asiatischen Konnotationen. Ich fand das, diese Auswirkung auch noch voll heftig. Aber ja, ich weiß nicht. Also das ist ja so eine Situation, die sich jetzt nicht geklärt hat, ne? Und ich glaube auch nicht, dass sich da viel tut. So anti-asiatischer Rassismus ist immer noch so eine Bagatelle für viele.
Also war schon immer da, wird auch weiterhin stattfinden, leider. Ich weiß auch nicht, was so Leute wie Sonneborn sich davon erhoffen. Ey, glauben die, die können uns silencen? Nee. Also wir werden mit Sicherheit nicht aufhören. So, der weiß ja jetzt, was passiert, zum Beispiel auf Twitter, wenn der sowas nochmal postet.
Ah, ich weiß nicht. Meinst du wirklich? Ich glaube nicht, dass er jetzt das irgendwie geschnallt hat, glaube ich nicht. Nee,
genau, das meinte ich. Ich glaube, mein WLAN war gerade so
schlecht. Kann mir nicht vorstellen.
Genau, das meinte ich ja.
Ach so, hat er gleich ein Wort verschluckt.
Nee, also...
Du, ich glaube so, wenn Gras über die Sache gewachsen ist, dann macht das nochmal, wenn er die Gelegenheit hat.
Ja, aber dann werden wir genauso wieder vor Ort sein.
Ja, das ist klar. Weil ich habe zum Beispiel in dem Zusammenhang jemanden, den ich eigentlich so als Ally sehr schätze, der auch auf Clubhouse ist, aber ich gucke jetzt mal, der ist nicht dabei. Ich will jetzt ihn nicht öffentlich outcallen oder so. Aber ich habe zum Beispiel jetzt ungefähr 3-4 Tage später nach diesem ganzen Sonneborn-Fiasko, wo der uns auch unterstützt hat, habe ich gesehen, dass er so einen Witz gemacht hat über den Namen des chinesischen Präsidenten.
Und,
ja, für Europäer oder für Deutsch. Ja, für Deutsche oder so kann es ja sein, dass sie die Namen alle voll witzig finden. Aber so Namenswitze sind so von gestern, von, keine Ahnung, 1930 oder so. Aber das macht man heutzutage nicht. Und das ist ja auch so ein Trauma, das viele asiatisch gelesene Leute mit sich rumtragen. Ja. Und ich zum Beispiel, ich habe keinen koreanischen Namen. Aber im Nachhinein denke ich mir, oh, voll schade. Ich hätte gerne einen. Zum Beispiel ist es ja bei uns so, braucht das meistens so die Großeltern einem so die Namen geben. Aber meine Mutter hat gesagt, nee, findet sie halt schön, ja, meinen Namen. Deswegen habe ich halt nur die deutschen oder den lateinischen. Aber ja, also die Freundinnen und Freunde, die ich habe mit koreanischem Background, die haben auch irgendwie mega viel Mobbing abbekommen seit dem Kindergarten. Und dann bringt dieser normale Ally, die halt so ein Ding, da macht er sich halt drüber lustig und postet halt so super crazy GIFs und so. Das ist auch so ein Ding, worüber wir mal reden sollten heute, so Allyship. Also das war so was, wo ich gesagt habe, oh, also nicht so cool. Ich habe halt kommentiert drunter, hat das einfach gelöscht und ohne Kommentar halt, ne? Und das ist auch so, du kannst ja nicht den Leuten sagen, hey, finde ich jetzt irgendwie scheiße. Also ich meine, man könnte es direkt sagen, aber es gibt so eine Art von Hemmschwelle bei Allies.
Echt?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du das machst.
Ich habe keine
Hemmschwelle. Ja. Nein.
Also, wenn, ey, ganz ehrlich, Ally hin oder her, wenn negativ Betroffene von Rassismus Leuten sagen, so, das, was du gerade machst, das ist Rassismus, du reproduzierst gerade Rassismus oder das ist eine rassistische Äußerung, dann haben die sich nicht anzustellen und zu sagen, aber es ist doch so lustig und ich wusste es nicht. Ja, mach es einfach nie wieder, entschuldige dich und lösch den Post. Ganz einfach. Aber genau da trifft doch hier wieder White Fragility und so weiter mit dieser Abwehrreaktion. Also ich habe da keine Hemmung, irgendwie Leute zu sagen. Also gerade Leute, die sich irgendwie als Allies darstellen, da habe ich gar keine Hemmung vor zu sagen, pass mal auf.
Echt? Ja. Ich habe so ein bisschen Restrespekt noch.
Aber warum?
Also ich pöbel ja, falls ihr, die jetzt uns zuhört, mich auf Twitter schon kennt oder gelesen hat, ich pöbel ja schon recht gern rum, ne? Aber so bei Allies, den gebe ich halt noch eine Chance.
Ja.
Würde die jetzt nicht gleich von Anfang an platt machen.
Ach nee, was heißt denn platt machen? Aber ich würde die halt darauf hinweisen. Oder beziehungsweise ich weise die halt jedes Mal darauf hin, wenn ich das sehe. Und dann sollen die halt einfach gefälligst dazulernen, so, was daran so schlimm. Aber ich werde auf jeden Fall nicht meinen Mund halten, nur weil die sich selber als Ally sehen.
Also um die geht's ja nicht.
Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, wenn man tatsächlich, ja, da hast du schon recht, mal vielleicht ein Auge zudrückt oder halt länger den Mund hält, dann passiert halt sowas, dass so die Berichterstattung von anti-asiatischen Fällen komplett verzerrt wird. Also da war ich schon ein bisschen so enttäuscht. Ich will jetzt nicht auf diesen Sonneborn, auf dieses Gedöns da rumreiten, aber da war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Nicht, dass die Aktivistinnen da irgendwie jetzt auftauchen in den Berichten, sondern einfach, dass dieser Fakt, dass Sonneborn halt sich anti-asiatisch verhalten hat, dass diese Stereotype verbreitet wurden, dass das halt nicht in der Berichterstattung vorkam. Ja. Ne? Da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Da kommt es ja auch daher, dass man einfach noch zu oft so ruhig ist, wie ich dann, dass ich dann so Allies nicht direkt auf, also outcalle. Wer weiß.
Ja, aber das war auch so klar irgendwie. Also ich habe keinen einzigen guten journalistischen Bericht gesehen über den Fall Sonneborn und Sam Srotch. So, es wurde immer über die Betroffenen geredet oder die komplett weggelassen, unsichtbar gemacht weiterhin. Irgendwelche anderen Leute interviewt dafür, die gar nichts damit zu tun haben. Oder das einfach, also auch allein im Wording so. Man kann auch nicht von Rassismusvorwürfen reden oder von die Betroffenen hätten sich verletzt gefühlt und so ein Scheiß. Also so, können die endlich mal dazulernen, wie oft müssen negativ Betroffene von Rassismus denen das denn noch sagen? Und obwohl wir das denen noch nicht mehr erklären müssen, ja. So.
Ja, vor allen Dingen das mit den Emotionen hat mich schon so ein bisschen krummelig gemacht. Also es ist ja kein Empfinden. Ne? Und ja. Vor allem, also ich habe auch ziemlich viel Hate bekommen auf meinen Podcast. Da kann man ja so Kommentare schreiben auf Podigy und die muss ich halt mal freischalten. Ich habe hinterher jemand gebeten, das für mich zu tun, eine Freundin, die es weiß. Und die hat das für mich gemacht. Lustigerweise waren es echt nur Männer. Es tut mir leid an alle Männer, die jetzt zuhören. Ja, aber es waren wirklich nur so keine Ahnung warum, aber es waren wirklich nur so Männer, jedenfalls die Namen lasen sich so, die da irgendwie rumgewütet haben und von einer emotionalen Frau gesprochen haben, die da angeblich so hysterisch, rumemotionalisiert hat. Und vor allen Dingen, das, was mich noch aufgeregt hat, ne, es gibt auch so Leute, die sagen, ich kann es ja nicht überprüfen, ja, meine chinesische Freundin, oh ja, mein koreanischer Freund oder mein Ehepartner, der aus einem ostasiatischen Land kommt oder so. Keine Ahnung, ob stimmt, aber das finde ich so am allerätzendsten. Die sind dann meistens weiß, die dann sagen, ja, die finden das gar nicht so schlimm oder die lachen drüber. Hallo? Ne? Das ist ja irgendwie, kennst du Dole Sal, diese eine Frau, die so getan hat, als ob sie schwarz wäre? Das ist ja irgendwie so ein Dole Sal-Syndrom, nenne ich das immer. Also, die denken dann, wären die selber asiatisch-stämmig, ostasiatisch-stämmig oder südostasiatisch-stämmig. Das finde ich irgendwie schon, das finde ich schon einen Ticken schlimmer, finde ich irgendwie so, als diese normalen, in Anführungsstrichen, Rassisten, die gleich sagen, raus aus meinem Land. Ich glaube, die sind irgendwie seltsamer, oder?
Ja, ich will das auch gar nicht so, ich kann das voll schlecht irgendwie so ranken, so das finde ich schlimmer als das, aber ich weiß, was du meinst. Ich ja, super stimmt. Seltsam, weil die denken, die könnten für uns sprechen. So, du bist null davon betroffen, so warum nimmst du dir diesen Raum, warum willst du für uns sprechen? So, warum machst du unsere Kritik so, runter, als wäre die nicht gültig. Das ist doch Bullshit.
Aber jetzt wo du es erwähnst, Stichwort Bullshit, ne? Da gab es doch irgendwie so einen Bericht, ich habe vergessen, wo. Da gab es doch einen, der gar nichts mit dem Fall zu tun hatte. Also jetzt nicht zu den ostasiatisch oder südostasiatisch gelesenen Leuten gehört hat, aber dann für die Leute halt gesprochen hat. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf.
Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt so bereden sollen, aber ich weiß ganz genau, was du meinst.
Ja, nee, ich meine nur, dass dieses Füreinsprechen, ne, das finde ich irgendwie voll krass. Also das finde ich nicht so schön. Hatte ich ja in dem Fall, wo wir jetzt schon ein bisschen länger drüber sprechen, wegen Sonneborn, da habe ich das voll mitbekommen, dass da irgendwie so Allies wohl oder gut meint, auch einfach das Wort so an sich gerissen haben. Und ich finde gerade beim antiasiatischen Rassismus finde ich das, also nicht nur da, aber gerade jetzt so wo so ein bisschen Augenmerk drauf kommt, fände ich es voll schade, dass man nicht Stimmen aus der Community hört. Und es gibt ja jetzt kein Sprachrohr oder so. Es gibt ja voll viele Aktivistinnen und ich sehe schon eine Aktivistin tatsächlich. Ich freue mich super, dass sie nämlich da ist. Aber ja, aber es gibt ja richtig viele Leute, die auch voll kluge Dinge zu sagen haben. Aber dass dann jetzt so weiße Allies sich da hervordrängen und dann noch das Wort übernehmen, da das fand ich jetzt nicht so klasse.
Nee, nicht an der Stelle, aber weil du gerade erwähnt hast, hallo Hyun, schön, dass du es noch geschafft hast.
Hallo
auch an Persephone.
Jetzt fangirlen wir hier, hallo.
Voll cool, an Seeledieben, voll cool, dass ihr hier seid und uns zuhört.
Ja, das freut mich.
Ja, aber apropos Kommentare von Cis-Männern, was du eben erwähnt hast, das kriege ich auch richtig oft. Also sowohl per DM als auch bei Instagram in den Kommentaren und so weiter. So, die haben so ein Mitteilungsbedürftig und boah, ey, das ist so zum Kotzen. So, es reicht ja nicht nur, dass die mir so rassistische Scheiße in die DMs reinspülen und kommentieren und so weiter. Die müssen mir das dann auch noch erklären, warum mein Standpunkt falsch ist, warum das jetzt gerade kein Rassismus ist. So, who are you, um das zu bestimmen, Alter?
Weißt du was, als ich damals, ne, als ich noch unschuldig war und hier nichts von nichts eine Ahnung hatte, als ich nur so irgendwie, keine Ahnung, Bilder vom Essen oder von der Landschaft gepostet habe und so, da habe ich immer so DMs bekommen, die so voller Yellow Fever waren. Also solche Typen halt, ne?
Uff, ja.
Also Yellow Fever-Zeugs. Mhm. Na, aber das ist jetzt weg. Also zum Glück, also das ist jetzt schon mal weg und jetzt kriege ich halt nur den Hate ab. Aber das ist halt nicht so toll. Ich habe überall tatsächlich jetzt Filter drin. Ich glaube, auf Instagram kann man das auch einstellen. Auf Twitter habe ich hier so die Mega-Filter. Also ich kriege da wirklich fast nichts mit. Nur so die Kommentare unter meinen Podcast-Folgen. Aber das ist echt schon voll krass. Ne? Also die Selbstverständlichkeit von solchen Typen, die möchte ich so bei Gehaltsverhandlungen haben. Wirklich. Wenn ich zu meinem Chef sage, so ist das, ich erkläre dir mal, ob du mich jetzt 50% mehr will. Ja, ganz ehrlich, das ist so das Einzige, wo ich das so channeln kann. Meine Mutter sagt mir immer, hey Thea, nimm immer das Positive aus allem mit. Und dann dachte ich mir, okay, so also dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein finde ich jetzt nicht bewundernswert, aber nutzbar. Ich channele meinen Inner Sis-Dude wahrscheinlich so bei diesen Gehaltsverhandlungen. Mal gucken, ob es klappt.
Ja, das lasse ich halt positiv.
Aber ich meinte nur, jetzt wo du das gesagt hast, ne, also mit so Dudes, wollte ich noch auf Lockdown
zu sprechen
kommen. Da wollten wir auch noch drüber reden, ne?
Willst du? Erzähl du vielleicht mal die Story, worum es überhaupt geht. Ich glaube, das haben auch gar nicht so viele mitbekommen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr, die jetzt zuhört, das so mitbekommen habt. Ich glaube, das meiste spielte sich echt auf Instagram ab. Und da gibt es eine eigentlich gute Idee, ein gutes Projekt, heißt Lockdown-Lyrik. Und da wurden halt Gedichte gepostet, die während des Lockdowns halt geschrieben wurden von verschiedenen Leuten. Also man kann was einsenden. Also ich fand das anfangs irgendwie so eine klasse Idee. Aber da gab es mindestens ein, aber ich glaube mehrere, korrigiere mich, Tui, ich glaube, da gab es mehrere anti-asiatische Gedichte, also wirklich rassistische Gedichte. Inhalt möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber also wirklich auf Pandemie bezogen, ne? Pandemiebezogener anti-asiatischer Rassismus. Und da gab es halt eine mega heftige, ich glaube schon Tage war das, ne? Tagelange Diskussion auch mit einem der Organisatoren. Ja, und ich weiß nicht, ob er naiv ist, ich weiß nicht, ob er extra keinen Bock hat. Ich kann den echt nicht einschätzen. Ja, aber ich weiß nicht. Ne? Also ich will ihm echt nichts Böses unterstellen, weil ich am Anfang gedacht habe, als er gesagt hat, ja, er nimmt's runter und so, dass er echt so naiv war und dass er diese Masse von Gedichten, die halt so eingeschickt wurden, dass er da einfach den Überblick verloren hat. Könnte ja sein. Dürfte nicht, aber könnte ja sein. Aber dann gab es ja noch so verschiedene Livestreams, die waren so ätzend. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du dabei warst, bei einem Livestream, ich glaube, der war der zweite oder so, ich habe echt rumgepöbelt, also, ne, und weil er hat dann irgendwie angefangen, dieses rassistische Gedicht, eins von denen, wo Leute gesagt haben, das verletzt, das tut weh und das verbreitet anti-asiatische Stereotype und das normalisiert das weiterhin. Das hat dann angefangen, irgendwie Zeile für Zeile zu analysieren. Also aber wir sind noch nicht im Deutsch-LK oder so. Hat er irgendwie, wollte irgendwie beweisen, dass es anscheinend nicht so schlimm ist. Ich hatte so den Eindruck. Und das war echt.
Boah, wie schlimm, ey.
Das tat echt weh. Und naja, und ich fand es auch irgendwie voll krass, dass so die Leute, die seine Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die waren, ich glaube, so 80% halt weiß. Ich glaube, 20% waren halt asiatisch-deutsche, die dann zum Zögeln gekommen sind und so. Und dann haben die eigentlich nichts damit zu tun haben, die Entschuldigung angenommen. Ja, ich finde das ein Unding. Wenn ich jetzt ein Haus anzünden würde, was ich jetzt nicht mache, falls jetzt die Polizei zuhört, das würde ich nicht machen, aber wenn ich es machen würde und dann kommt der Hausbesitzer und dann entschuldige ich mich bei einem Typen, der 5 Straßen nebenan wohnt, dann nützt es doch keinem. Ne? Also so ähnlich, sehr platt gesagt, fühlte ich mich. Und was hast du denn davon noch mitbekommen?
Ja, ich habe super viele asiatisch-deutsche Stimmen dagegen mitbekommen. Also einmal von Bookish Yvonne, also Yvonne, die hat da lange Insta-Stories gemacht. Dann von Hami Dala, die hat ein Statement rausgebracht auf Instagram. So fand ich super stark. Dann noch von Annika Schreibt, die hat uns nämlich darauf aufmerksam gemacht, weil die eigentlich dort auch ihre Gedichte reinschicken wollte. Und dann hat die das aber gesehen und dann eben auch öffentlich auf Instagram kritisiert. Also von der Perspektive habe ich das mitbekommen. Aber ich konnte mir auch echt diesen Livestream nicht geben, weil ich halt wusste, wie es ablaufen wird und weil ich parallel dazu voll viel noch mit Funk und deren rassistischen Scheiß zu tun hatte und mit meinem eigenen IGTV-Video mit den ganzen rassistischen Kommentaren, was ich dann abbekommen habe. Deswegen war ich da auch bei dem Livestream nicht da. Aber es ist so typisch, ey, und es tut mir so leid, dass ihr euch das so, dass ihr das hören musstet. Und das Ding ist halt, dieser Typ, der dafür zuständig ist, der hat voll die krasse Reichweite. Also das ist halt kein Niemand. So, der erreicht, ja, echt? Der erreicht richtig viele damit. Und deswegen fand ich das auch total wichtig, dass ihr so dagegen gehalten habt. Aber der hat 23.000 Abonnenten auf Insta. So.
Krass.
Und
heftig. Also das ist ja jetzt kein Knacks ja, oder so.
Und der checkt halt nicht, was der für eine Verantwortung hat. Und wollte dann auch noch, dass eine der asiatisch-deutschen, die Kritik gegeben haben, dass die einfach mit ihm in einem Livestream kommen, um darüber zu reden. So, ey, kannst du dich erstmal selber damit auseinandersetzen, anstatt hier jetzt noch Leute mit reinzuziehen, vor allem auch noch öffentlich auf seinem Account so. So, die wären doch safe Zielscheibe für Hate.
Also ich fand das ziemlich klasse, dass der eine, ich glaube, der heißt Adrian, das war auch auf Instagram halt, dass der im Livestream wirklich so schonungslos, sehr offen halt drüber gesprochen hat, was solche Sachen halt mit einem machen, also jemand, der asiatisch-deutsch gelesen ist. Aber andererseits, ich habe nämlich seine Story auf Instagram gesehen und das ging mir so nahe, weil ich konnte wirklich so eins zu eins alles, was er erlebt hat, diese ganzen Gefühle, die Verzweiflung, die Wut, die Scham, die Demütigung, also alles wirklich konnte ich nachvollziehen. Und es gibt ja so ein Wort im Englischen, ich glaube, viele Autorinnen und Autoren nutzen das, wenn sie drüber sprechen, Racism Porn, also Rassismus Porno. Irgendwie ist das ja schon sowas. Ich weiß, wenn jemand, der betroffen ist oder die betroffen ist, drüber spricht, ist es ja vollkommen okay, ne? Aber ich finde, das hatte auch schon sowas Voyeuristisches, wo so Leute, die unten gar nichts damit zu tun haben, unten in den Kommentaren schrieben, ja, voll cool, dass du nicht entschuldigt hast. Und ich dann so, hä, wo ist denn die Entschuldigung? Der führt doch jemanden vor oder der tut doch jemanden so psychisch halt nochmal Schmerzen zu, dass er hätte das ja alles vermeiden können. Man muss ja nicht jemanden da irgendwie unbedingt zum Talk raufzerren. Obwohl, ich fand's okay, ich fand's wirklich cool, dass Adrian das gemacht hat, weil wenn er da nicht gewesen wäre, wer weiß, was dieser eine Typ da noch so rumgelabert hätte.
Also Adrian ist auch ein asiatischer Deutscher oder asiatisch-diasporischer Mensch. Ja, richtig gut, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Dieser weiße Typ, der hat nämlich vorher eine andere gefragt, eine andere asiatische Deutsche, die ihn halt auch kritisiert hat, aber die hat dann eben abgesagt, weil, also voll berechtigt so, einfach aus Selbstschutz und weil die sich das echt nicht geben kann, live.
Ja, vor allen Dingen wirst du hinterher schlimmstenfalls, ohne dass du es selbst willst, zu so einer Art von Token.
Ja, voll.
Ne, so nach dem Motto, schaut mal her, ich habe mit jemandem gesprochen, er oder sie, wir haben uns wieder vertragen, haben uns die Hände gereicht virtuell, alles ist super und schön. Also im schlimmsten Fall ist es ja halt so, ne? Und aber jetzt willst du vielleicht noch was von dieser Funkgeschichte erzählen? So, was da überhaupt vorgefallen ist? Weil vielleicht wissen das ja einige nicht.
Also, es ist ja nicht das erste Mal, dass. Nee, ich spiele einfach mal mein Video ab, nein, Spaß. Also Funk ist ja so ein Netzwerk vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF und die haben unter anderem auch einen Instagram-Account. Und auf dem Account haben die schon in der Vergangenheit super viel rassistischen Content gepostet und generieren damit ja auch Reichweite, ne? Also die haben eine große Reichweite, super viele Likes und Kommentare und so und verdienen damit ja auch Geld. Und und dann gab es halt wieder einen Vorfall, wo die eben, ich weiß auch nicht, ob ich darüber reden soll, aber vielleicht gehen dann auch alle hin und gucken sich das an, aber auf jeden Fall, es ging darum, dass die mit einem Post das rassistische Klischee vom in Anführungszeichen ekligem Essen aus in Anführungszeichen Asien reproduziert haben und dann gesagt haben, ja, aber das sind Fakten und wir haben dieses Wort aus Wikipedia und Trash-TV. Und das Ding ist so,
ich muss nur lachen, weil Fakten.
Ja, so, ey, wo habt ihr das gelernt? Sorry. So, lernt man das an der Journalismusschule, Sachen aus Wikipedia rauszuholen? So, es ist auch kein Geheimnis mehr, dass viele JournalistInnen ja auch bei Wikipedia recherchieren. Und dann, genau, wollten die das halt nicht löschen. Es haben sich super viele beschwert und kritisiert. Und das Ding ist halt, indem die den Post nicht löschen, bieten die eine Plattform für rassistische Äußerungen. Ich wurde da krass rassistisch beleidigt, immer noch. Entweder da drunter oder die kommen irgendwie in meine DMs oder so. Andere Leute, die kritisiert haben, werden rassistisch beleidigt. Und das kann es halt nicht sein. Die machen einfach Platz für solche Leute, die sich rassistisch äußern. Und genau das ist halt passiert. Und das war so emotional anstrengend. Und dann haben die mich auch noch gefragt, ob ich ein Video für die machen möchte. Und das Ding ist...
Also jetzt auf deren Kanal oder
wie? Genau, die haben, also ich habe halt gesagt, ey, guck mal, was mir und weiteren Leuten passiert, so ihr gebt denen eine Plattform und so weiter, ich werde hier rassistisch beschimpft mit rassistischen Slurs und so weiter, nur weil ich Kritik äußere. Und dann haben die bla bla bla, wir wollen das nicht runternehmen und so weiter. Und dann haben die mich per DM gefragt, ob ich für die ein Video machen möchte, indem ich meine Erfahrungen teile, und die konnten noch nicht mal anti-asiatischen Rassismus sagen. Die konnten noch nicht mal das Wort Rassismus benutzen. Die haben halt so Diskriminierung, bla bla, ostasiatische Community. So, ich habe keine ostasiatischen Wurzeln, okay? Erstmal das, so. Und außerdem ist dieser Begriff völliger Bullshit, so. Und natürlich auch alles unbezahlt. Und dann habe ich das in meinem IGTV thematisiert und gesagt, ja, unter anderem, die haben halt gefragt, ob ich ein Video für die machen möchte, unbezahlt, und ich sehe das halt nicht ein, dass negativ Betroffene von Rassismus kostenlose Aufklärungsarbeit machen und so weiter, bla bla. Und dann schreiben die so darunter, und ich habe super viele andere Sachen noch angesprochen über Funk. Und die greifen nur das auf und sagen so, ja, für Interviews können wir generell nicht zahlen. Google doch mal bla bla bla, da findest du diese Regel. Und dann machen die einfach so Gaslighting, so als hätte, als ginge es um ein Interview, worüber die danach einen Bericht schreiben oder so. Es ging nie um ein Interview. Es ging um ein Video, das ich produzieren sollte, das ich drehen sollte und den schicken, damit die dieses Video von mir auf deren Instagram-Account benutzen können. Darum geht es. Und nicht um ein Interview, damit die danach einen Bericht schreiben können.
Das heißt, die haben das gar nicht aufgegriffen, dass sie zum Beispiel durch die Sprache, die sie in ihrem Originalpost verwenden, diese ganzen antiasiatischen, diese Stereotype weiterverbreiten. Ja. Ne? Das haben sie ja gar nicht aufgegriffen dann in ihrer Antwort an dich. Also das finde ich schon ein bisschen, ich meine, ich finde es berechnend. Wahrscheinlich haben sie einfach das genommen, wo sie überhaupt noch irgendwas schreiben können. Du kannst dich ja als, sind die nicht öffentlich-rechtlich? Ja. Du kannst dich ja eigentlich als so eine Art Sprachrohr ja nicht für Rassismus in Anführungsstrichen verteidigen. Auch wenn viele, glaube ich, immer noch das Gefühl haben, dass anti-asiatischer Rassismus, wie sagt man, ja, nicht ernst genommen werden muss. Aber gerade sowas spielt halt diesen Leuten in die Hände. Wenn du, also wenn, ich meine, man kann sich ja den Post anschauen. Ich glaube, viele, die hier zum Beispiel im Raum sind und zuhören, denen fällt das schon auf, aber so dem Durchschnittsdurchscroller vielleicht nicht. Die denken, das ist mal ein schöner Schenkelklopfer, und dann passieren halt solche Dinge wie hier mit Sonneborn oder halt Funk jetzt und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja noch richtig viel weiterhin passiert. Und ich glaube, vielen ist doch gar nicht bewusst, also vielen Allies oder vielen Leuten, die jetzt einfach nur so, ja, weiß ich nicht, Fotos von Katzen liken wollen oder so, dass das meiste auch hinter der Bühne stattfindet, in Anführungsstrichen. Also solche, diese ganzen Hate-Kommentare, diese DMs und so weiter, das belastet einen schon. Und ich hatte es anfangs schon erwähnt, ich habe zum Beispiel echt so eine weiße Freundin dahinter gefragt, ob sie dann diese ganzen Sachen für mich vorscreenen kann, weil ich möchte, ich werde jetzt die Slurs hier jetzt nicht wiederholen, aber man kann es auch googeln. Also ich möchte nicht zum 100. Mal diesen CCC-Slur oder Schimpfwörter mit S irgendwie zugeworfen bekommen, wenn ich das schon in der Kindheit genügend gehört habe. Und naja, ich glaube, Funk hat das nicht so begriffen. Vor allen Dingen, das ist ja nicht das erste Mal. Also ich weiß noch, letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, haben sie auch ein ziemlich mies recherchiertes Video über K-Pop gepostet. Also ich bin ja Musikwissenschaftlerin vom Fach, und dann habe ich gedacht, oh Gott, also wenn das die Recherchefähigkeit ist von denen. Und dann lese ich jetzt, glaube ich, unter deinem Post oder unter dem einen Post, den du bei Funk geschrieben hast, haben sie wirklich geschrieben, dass sie ihre Info vom Trash-TV haben.
Und Wikipedia.
Weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, Wikipedia kann ich noch irgendwie ein Auge zudrücken. Als ich in der Uni gearbeitet habe, hatte ich auch so Studenten oder so, die dann so Wikipedia-Artikel rauskopiert haben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hier durchgefallen, aber das Wikipedia kann ich irgendwie noch verstehen, aber hier so Trash-TV, gucken die jetzt, also gucken das Dschungelcamp oder so. Ich meine, das wird ja schon passen zu dem Text, was sie geschrieben haben. Aber naja, also ich hoffe, du konntest dich davon erholen, weil ich glaube, so die Nachwirkungen waren ja nicht so schön, und das ist ja schon belastend.
Ja, ist es auch. Also das ist so krass, so ich wach so auf und krieg direkt so Nachrichten. So, und dann gehe ich schlafen und weiß, okay, morgen kommt wieder irgendwas. Und dann denke ich mir so, okay, ich habe mich langsam dran gewöhnt. Und dann kommt wieder richtig krasse Dinge. Also rassistische Leute, rechte Leute finden dann meinen Account und verbreiten das dann oder so. Oder ich kriege rassistische Sachen in die DMs und es hört einfach nicht auf. Und das ist halt jetzt, ich will auch gar nicht weiter drüber reden. Das ist einfach super belastend. Aber vielleicht könnten wir drüber reden, wie wir damit umgehen. Weil ich glaube, das geht ja halt zumindest sehr wenigen hier ja vielleicht ähnlich. Oder vielleicht gibt es ja auch Tipps oder so. Aber was machst du denn zum Beispiel gegen den ganzen Hass im Netz, aber auch rassistische Kommentare und so?
Also ich habe ja mal für die Grünen in Hamburg gearbeitet und ich muss, das ist irgendwie voll traurig, aber ich bin halt diesen Hate schon gewohnt. Ich krieg echt schon, also ich krieg jetzt nicht so schnell Muffensausen oder ich bin jetzt nicht in Anführungsstrichen so sensibel oder empfindlich, sensibel ist das falsche Wort, aber nicht so empfindlich, dass ich gleich beim ersten Hate-Kommentar jetzt nicht mehr kann oder halt, dass mich das so mega belastet. Aber was ja traurig ist, ne? Ich meine, man sollte ja nicht so abstumpfen, dass es einem egal ist. Aber ich habe früher immer versucht, wenig Social Media wieder aufzumachen, also eine Pause einzulegen, war schon wirklich so fast so nah am Burnout. Das war aber damals, als ich noch bei den Grünen gearbeitet habe und da der Hate jetzt nicht nur anti-asiatisch war, sondern halt komplett so einfach nur Hate, weil halt Grüne und so. Aber jetzt frage ich aktiv halt Freundinnen oder Freunde, hey, kannst du das irgendwie mal vorscreenen? Und ich nutze unglaublich viele Filter. Ich weiß, dann kommt jetzt irgendwie einer um die Ecke oder eine um die Ecke und sagt, Zensur, bla, blub. Und dann würde ich jetzt sagen, okay, also ich habe nordkoreanische Verwandte. Vielleicht ist es ja so mein strammer kommunistischer hier Familienzweig, der in mir durchkommt. Aber nein, das ist so Self-Care, weil du musst das einfach abblocken. Ich glaube, man muss sich das also anlernen, dass man nicht jedes Mal versucht, irgendwie das doch alles so zu lesen, weil man doch neugierig ist und wissen will, was über einen geschrieben wird. Was ja nicht falsch ist, weil im schlimmsten Fall kannst du ja Anzeige erstatten, wenn es jetzt wirklich, wirklich super schlimm ist. Aber man muss echt so wirklich so die ganzen Filter auf Twitter hochfahren, damit das einfach nicht ankommt und vielleicht auch don't feed the troll, also wirklich nicht drauf antworten. Weil wenn ich jetzt zum 50. Mal irgendwie einen Slur höre, der an mein Aussehen also gerichtet ist, weiß ich, dass dieser Typ oder diese Typin, also diese Frau da oder dieser Mann eine traurige Gestalt ist. Und dann, das ist dann wirklich so ein Troll. Ich glaube, manche leben auch davon. Da muss man halt einfach wirklich zurückhalten und sich aussuchen oder wirklich überlegen, antworte ich jetzt drauf, ja oder nein. Aber wirklich so Entspannungstechniken habe ich nicht. Ich pöbel lieber gern rum und das war's dann.
Ja, also blocken und blocken hilft auf jeden Fall. Melden ist natürlich sehr anstrengend, aber bei richtig schlimmen Dingen, wo wir dann auch einfach gefährdet sind, macht das auf jeden Fall Sinn. Das hat auch nichts mit Zensur zu tun. Ey, ich muss mir das doch nicht gefallen lassen. Also vor allem sind das meine privaten Accounts so. Genau, was ich aber auch irgendwie gemerkt habe, ich muss echt weniger auf Social Media dann sein oder halt gucken, was ich mir wirklich reinziehe. Ich habe momentan meine Twitter- und Instagram-Accounts auf privat, einfach so aus Selbstschutz so. Ich kann mir das echt nicht mehr geben. Ist natürlich total scheiße so für meine aktivistische Arbeit, auch so in den Medien jetzt. Aber vor allem übers Wochenende tut das gerade irgendwie voll gut. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ja, viel mit meinen FreundInnen einfach reden und auch mit weiteren Betroffenen, also FreundInnen, die halt vielleicht auch davon betroffen sind und auch vielleicht gar nicht unbedingt über das Thema reden, sondern einfach ja Zeit zusammen verbringen, wie es halt momentan irgendwie geht, durch Schreiben oder Telefonieren oder Videocalls. Das tut immer richtig gut, finde ich. Und ja, irgendwie gucken, dass ich so in Bewegung komme. Also was mir auch hilft, ist so Sport zu machen oder irgendwas Kreatives, irgendwie tanzen oder Musik machen oder so. Und was ich aber auch, sorry, ich rede so super viel, aber eine Sache noch, was mir auch aufgefallen ist, und das hätte ich irgendwie nicht gedacht, ich habe ja das alles, was ich so durch Funk einfach erfahren musste, habe ich ja in so einem IGTV reingepackt. Und das war irgendwie für mich voll die gute Strategie, mich damit, also das alles zu verarbeiten. Und natürlich hört das nicht auf, weil ich habe durch das Video noch mehr Hate bekommen, so auf Social Media. Aber das hat mir total geholfen, das alles zu verarbeiten, auch auf so einer lustigen Art und Weise oder zumindest wie ich, ja, also auf so einer sarkastischen Art und Weise auch irgendwie, um denen auch zu zeigen, so, ihr könnt nicht erwarten, dass ich jetzt still bin, so. Ich habe die dann auch extra noch getaggt, so, hey, liebe Grüße, so, oder meinte zu denen so, ja, ihr wolltet ja ein Video von mir, vielleicht wollt ihr das ja mal teilen, und will die einfach ein bisschen damit nerven und gleichzeitig auch öffentlich sagen, das, was ihr macht, ist rassistisch und ich gebe mich nicht damit zufrieden. Und hier ist das Video und schaut euch das an, weil da geht's halt auch allgemein um, ja, JournalistInnen, die so Non-Policies raushauen und wo die das denn gelernt hätten und bla. Und so, also weil ich sonst auch sehr oft sehr wütend bin, aber das war nochmal eine andere Art, mich damit auseinanderzusetzen und das tat irgendwie mega gut.
Also ich gehe sonst auch zum Schrein bei mir in den Park gegenüber, wenn keiner da ist, weil ich habe ja zwei Hunde, aber einer ist im Moment bei mir, der andere nicht. Der ist von meinen Eltern, aber also wir teilen uns, das ist jetzt off-topic, ne? Wir teilen uns die beiden Hunde, weil wir wussten ja nicht, ist das jetzt ein echter Lockdown, wie so in Bayern, wo jetzt keiner mehr raus darf, es sei denn, man hat Hunde. Haben wir gedacht, okay, dann teilen wir uns die, dann kann ich raus und die Eltern können raus, aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Aber manchmal, wenn ich mich so abreagieren will, dann schnappe ich meinen Hund, die ist ja schon fast 14 oder die ist ja schon 14, also die möchte eigentlich nicht, aber wir gehen dann zusammen herbertsfrüh in den Park und dann schreie ich mir so manchmal so die Wut so raus. Das hilft, also wirklich. Aber es gibt noch etwas viel, viel Besseres, was man machen kann. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, da irgendwie so einen Park rein rumzuschreien. Wer weiß, wer dann sonst noch kommt. Aber ich rede auch mit vielen asiatisch-deutschen. Also ich habe lustigerweise so zwei Freundesgruppen. Die eine ist relativ weiß und die andere ist halt nur asiatisch-deutsch. Also, ne, also jetzt kriege ich asiatisch-deutsch gelesen. Und ich meine, da bist du ja auch mit dabei in dem Freundeskreis, also das Medienkritikteam von Communication. Also wir treffen uns ja jetzt, glaube ich, nicht unbedingt regelmäßig, aber wir treffen uns dann schon sehr intensiv. Und das hilft mir, über diese ganzen Sachen zu reden, weil ich denke, viele gute Allies, Unterstützerinnen, Unterstützer, die können sehr viel auffangen, aber nichts ist besser, als wenn du mit anderen Leuten sprichst, die genauso sind wie du. Und ich finde, das ist jetzt nichts Abwertendes für zum Beispiel meine weißen Freunde oder so, aber oder schwarzen Freunde, egal. Aber wenn du halt mit Leuten da bist, die den gleichen ostasiatischen, südostasiatischen Background haben wie du, wir teilen halt eine Lebensrealität. Ja. Lebensrealität ist wirklich, wenn man so ein bisschen ausholen kann. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel über Erfahrung gesprochen, vielleicht mit Absicht hier, weil so ein Rassismus-Porno muss nicht sein, aber halt diese Erfahrung, die man wirklich seit der Vorschule hat, seitdem du halt mit Leuten, anderen Kindern zusammen bist, ne? Also diese Lebensrealität ist halt nicht da und ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich bei manchen Allies wirklich ein bisschen vorsichtiger bin, nicht gleich sage, nicht gleich so am Rumpöbeln bin oder wirklich nicht gleich so böse bin. Und dann, wo ich so denke, einen Schritt zurück, weil die teilen nicht die Identität, in der wir beide zum Beispiel leben. Die haben dann keine Ahnung, selbst meine Freunde, die halt POC sind, aber die halt weiß gelesen sind, selbst die haben ja, also White Passing halt, ne? Also selbst die haben ja eine andere Identität als wir. Deswegen, ja, da bin ich schon ein bisschen anders. Aber ich habe halt diesen zwei Freundeskreise, wenn man so will. Das finde ich eigentlich auch ziemlich gesund. Habe ich aber recht spät mitbekommen.
Ja, ich finde es halt auch super wertvoll, mit, wie du schon sagst, mit Leuten zu reden oder auch befreundet zu sein, die eben die gleiche Lebensrealität haben, weil das nochmal ein ganz anderes Safer Space ist. Also das wird halt dann einfach nicht hinterfragt und wir können uns irgendwie besser unterstützen, habe ich das Gefühl.
Und du, was mir noch so aufgefallen ist, ist ja wirklich so Schritt für Schritt, Und zwar in ganz kurzen Abständen. Es sind ja halt diese anti-asiatischen, rassistischen Vorfälle passiert. Ne? Es häuft sich voll. Ja. Also irgendwie so zwischen Winter letzten Jahres oder Herbst letzten Jahres bis jetzt halt, habe ich das Gefühl, dass konstant immer irgendwas passiert ist.
Ja, stimmt.
Also für mich fing das wirklich so mit der Pandemie an, wo ich mich so damit befasst habe, was ist jetzt wirklich anti-asiatischer Rassismus? Natürlich, vorher hat man sich auch damit befasst, aber ich bin so der Meinung, wenn du halt betroffen bist, macht es dich ja nicht sofort zur Rassismusexpertin. Ja. Und das bin ich zum Beispiel auch nicht. Ich spreche ja auch nicht für alle, sondern nur für mich. Und wegen meiner Erlebnisse spreche ich das halt auch so an, aber ich bin weder in diesem Thema hundertprozentig drin, noch möchte ich das. Aber seit der Pandemie halt mein größtes oder schlimmstes Erlebnis, so, was das alles so ins Rollen gebracht hat, war tatsächlich dieser Vorfall mit Böhmermann.
Oh ja.
Das war so der Höhepunkt, wo es halt wirklich angefangen hat. Also es war vorher auch schon so, dass du in der Bahn halt angemacht wurdest. Das hat Adrian, glaube ich, bei dieser Lockdown-Lüdig-Sache auch erzählt, dass Leute, also dass so eine Mutter ihr Kind vor ihm weggezogen hat oder irgendwie sowas. Das ist der richtig vielen passiert, mir auch. Oder meinen Eltern wurde mal so Desinfektionsmittel vor die Tür gesprüht. Das war damals, es war noch unglaublich, beschissen, weil damals gab es ja nicht mal Desinfektionsmittel, weil alle Klorollen und alle Desinfektionsmittel gekauft haben, wie die sonst was. Und da hatte tatsächlich jemand sowas gemacht und viel andere Sachen sind ja auch noch passiert. Und da habe ich das Gefühl, ne, das hat sich jetzt immer so gehäuft, das wird immer schlimmer.
Ja.
Und nicht zu vergessen, diese rassistischen Spiegelcover. Also das ist ja jetzt eins nach dem anderen. Das häuft sich schon. Ich frage mich, ob das jetzt nur meine Wahrnehmung ist, oder ob andere das überhaupt auch mitbekommen.
Ich glaube, dass wir, also dadurch, dass wir ja auch angefangen haben, aktivistisch zu arbeiten und uns ja auch viel mit Medien und so beschäftigen, dass uns das halt häufiger auffällt. Aber also solche Vorfälle gab es vorher auch schon unglaublich viel. Sei es irgendwie Äußerungen im Fernsehen oder durch öffentliche Personen, durch PolitikerInnen, in Magazinen und so weiter. Der Spiegel hat ja eine Tradition mit Yellow Peril. Also ja, ich glaube, dass uns das halt eher jetzt auffällt, weil wir uns aktiv dagegen wehren und viel mehr mitbekommen. Vielleicht hat das auch was mit der Pandemie zu tun, aber I don't know. Also bei mir ist es halt auf jeden Fall so, weil ich angefangen habe, aktivistisch zu arbeiten. Und vorher habe ich das ja auch schon irgendwie gesehen oder gemerkt. Aber durch den Austausch auch mit weiteren Leuten, die ja auch sich politisch engagieren, bekommt man ja auch irgendwie Dinge mit. Also zum Beispiel das mit Lockdown Lyric hätte ich so jetzt auch nicht mitbekommen, wäre ich nicht in dieser einen Gruppe mit mit deutschen AsiatInnen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Das stimmt auch wieder. Also, ich weiß nicht, im Moment habe ich so manchmal das Gefühl, dass man wirklich auf sich selber aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr, dass man sich selbst nicht verändert. Das klingt jetzt seltsam, also man muss ja immer diesen Aktivismus beibehalten. Ich finde, es ist super wichtig, dass man immer dran bleibt, weil wenn man nachlässt, gerade bei dem Thema anti-asiatischer Rassismus, weil es ja durch diese Model-Minority-Geschichte, dass viele denken, wir wären süß, lieb und nett und würden alle kochen und seien alle irgendwie voll devot und was auch immer. Also wenn man da, glaube ich, nachlässt und nicht dagegen hält, dann kommt das sofort wieder hoch, weil diese ganze Yellow Peril-Geschichte, die hat ja hier auch in Deutschland tatsächlich Tradition. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen gelbe Gefahr, also dieser Wortschatz, der war ja hier in Deutschland auch schon recht früh verbreitet. Deswegen glaube ich, wenn man selber so diesen Aktivismus gegen anti-asiatische Stereotype und so weiter, wenn man dann nachlässt, dann glaube ich, das kommt ganz schnell wieder hoch und wenn man halt nicht achtsam ist. Aber ich habe auch das Gefühl, Das war tatsächlich damals, als ich noch bei den Grünen gearbeitet habe, so, dass man sich da so reinsteigert, also wirklich so sein Herzblut reingibt, dass du dich im schlimmsten Fall auch so charakterlich veränderst. Also, dass du hinter jedem Wort irgendwas Blödes oder Schlimmes vermutest oder was Gemeines vermutest oder dass du wirklich ein bisschen so feinfühliger für bestimmte Dinge wirst.
Also ich glaube halt, dass wir die ganze Zeit auf Gegenwehr sind. Ich würde das halt nicht so formulieren, weil ich meine, wir denken uns das nicht aus oder so. Das wollen nämlich andere Leute uns eintrichtern, dass wir uns das alles nur einbilden und ausdenken und dass dahinter nichts steckt, aber das stimmt nicht. Aber ich glaube, wir machen uns einfach gefasst, dass jede Minute, jede Sekunde wieder irgendwas kommen kann. Sei es wieder rassistische DMs oder sei es irgendwas Öffentliches von PolitikerInnen oder von Medienredaktionen. Und ich glaube, wir sind da einfach mental bereit darauf, dass es halt jeden Moment wieder passiert. Und was ich noch...
Aber weißt du was, wenn wir nicht mental bereit sind, ne, dann ist es ja voll die Breitseite in die Fresse. Ja. Wenn man jetzt ganz platt sagt. Also wenn man halt nicht bereit ist für diese antiasiatischen Beleidigungen, die wirklich wie aus dem Nichts kommen können. Das kann beim Bäcker sein, das kann beim Tierarzt sein. Also das wiederhole ich schon ziemlich oft, den Tierarzt, weil das kann ich hier erzählen, weil da muss ich schon selber schmunzeln. Das war schon vor Jahren, da hat mir so eine alte Dame da beim alten Tierarzt gesagt, als sie mit meinem Hund da waren, ob wir den jetzt bald essen werden, hat dann so Schmatzgeräusche gemacht und so, ne? Also solche Dinge, da rechnest du ja nicht damit. Du willst ja nur deinem Tier was Gutes und bist da irgendwie so im Alltag lalala unterwegs. Aber dann kommt halt sowas und da hast du vollkommen recht. Man ist irgendwie so immer so auf Bereitschaft, dass irgendwas passieren könnte. Und ich habe auch mit anderen Asiatisch-Deutschen geredet, die sich schon so ein paar Phrasen zurechtgelegt haben. Was antworten wir, wenn wir plötzlich mit antiasiatischen Stereotypen oder wenn wir antiasiatisch beleidigt werden, wenn jetzt wieder dieser CCC-Slur kommt, wie antworte ich da oder was mache ich da? Also wenn ich noch ein bisschen weiter ausholen kann, wenn ich eine Beleidigung erfahre im Netz, das ist was anderes als im realen Leben. Wenn mich jemand auf der Straße irgendwie, wenn jemand Ni Hao oder irgendwie Konnichiwa oder sowas hinterherläuft, obwohl ich das nicht verstehe, dann sind das so Alltagsrassismen oder so. Ist ja trotzdem alles Rassismus, aber es ist halt so im Alltag, wo ich denke, okay, ungebildet, Ende. Aber wenn halt wirklich so eine Beleidigung kommt, ne, antiasiatisch konnotierte Beleidigung, dann überlege ich mir im Alltag, sollte ich jetzt lieber wegrennen? Oder sollte ich jetzt wirklich eine von diesen Phrasen, die ich mir abgespeichert habe, soll ich das jetzt bringen? Ja. Das ist voll traurig, ne? Aber ich denke wirklich echt so, gibt es da irgendwie jemand, der mir jetzt helfen könnte? Wahrscheinlich nicht. Ja. Weil, ne, also meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass selbst wenn in einer vollen Bahn jemand beleidigt wird oder ich zum Beispiel beleidigt werde oder jemand anders, vielleicht weiß ich nicht, einer von neun steht da vielleicht auf und hilft. Das ist leider wirklich so. Aber dann denke ich mir immer, kann ich jetzt abhauen? Also sieht ja gefährlich aus oder kann ich jetzt irgendwas loslassen und kann ich jetzt...
Ja, und das ist halt super stressig und so, also diese Gedanken haben wir halt so oft, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir rausgehen aus unserer Wohnung. Aber was ich noch kurz sagen wollte, das hat halt, also weil du das kurz erwähnt hast, das hat auch nichts mit Bildung oder so zu tun, einfach um das nochmal ganz kurz hier gesagt zu haben. Und zu dem anderen Punkt, was du meintest mit, wir müssen uns dagegen wehren und so. Gar kein Ding, wenn asiatisch-diasporische Menschen, asiatische Menschen, asiatische Deutsche und so weiter devot sind und so weiter oder super intelligent oder keine Widerworte geben. So voll okay, aber was wir beide ja auch damit sagen wollen oder klarstellen wollen hier, Wir müssen halt gegen diesen Model Minority Mythos kämpfen, weil dieses Konzept oder Vorzeigeminderheit, wie auch immer dieses Konzept, spielt uns nur mit anderen Minderheiten aus. Und das ist halt das Schlimme.
Genau, das gut, dass du es erwähnst. Nicht so schlimmer, als zu sagen, hey, aber die in Anführungsstrichen Asiaten, die machen das doch nicht. Die sind doch ruhig, ne? Oder irgendwie so. Das finde ich, das tut noch viel mehr weh. Also wenn du dann so herhalten musst, unfreiwillig, ja, und was auch gar nicht halt stimmt. Und dann noch deinen anderen POC, Schwestern und Brüdern, wenn du denen halt noch wehtust damit. Ja. Man da so benutzt wird als Waffe.
Oh Mann, ey, wir reden schon wieder fast eine Stunde.
Vorher hatten wir alle noch voll so gute Laune, so und ja, voll Selfcare, ja, und so weiter. Und dann lass uns das nächste Mal über solche Themen vielleicht reden, wenn wir sowieso schon auf 180 und aufgebracht sind. Weil jetzt muss ich, glaube ich, wieder so eine Meditationsstunde einlegen und mich mit Sushi voll fressen, damit ich jetzt endlich wieder runterkomme, weil, nee, nicht so schlimm, ne? Aber jetzt, ich finde. Aber gut, dass wir, glaube ich, jetzt drüber geredet haben und nicht direkt, als diese wirklich schlimmen Anfeindungen oder anti-asiatischen Anfeindungen kamen, weil ich habe ja manchmal so den Impuls, alles direkt einzusprechen, wenn ich voll auf 180 bin. Mhm. Aber manchmal tut es auch gut, mit so paar Nächte drüber geschlafen und dann was abgeklärt drüber zu sprechen, gerade bei dem Thema, also, aber ich finde es super gut, dass du das mit Model Minority angesprochen hast, weil das ist mir irgendwie nicht entfallen, aber das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass man da wirklich so, wie sagt man, missbraucht wird innerhalb der BPOC-Community, also von weißen Leuten missbraucht wird, dass du, dass du halt so als asiatisch gelesener Mensch dafür herhalten musst, anderen BPOC weh zu tun.
Lass uns gerne, was mir gerade einfällt, lass uns gerne mal über so Hate Speech im Netz, Handlungsstrategien und so weiter in unserem Podcast mal bereden. Das hat sich jetzt hier auch schon wie so eine Podcast-Aufnahme angefühlt. Aber ich glaube, das ist echt.
Oh, du, wenn wir. Meinst du? Ich glaube, ich habe nichts anderes zu sagen als vorhin. Ich gehe zum Schwein in den Wald und das war's dann auch.
Ja, oder wir...
Ich fahre alle Filter hoch und schreie, das war's dann auch.
Ja, oder wir...
Ja, weil ich glaube, es gibt auch bestimmt...
Ja, oder wir laden halt...
Nee, du, sag du.
Also das hatten wir ja eh vor, irgendwie eine Podcast-Folge darüber zu machen, zu... Care irgendwie, Self-Care auch, das könnten wir echt voll gut mit Hate Speech und so in Verbindung setzen vielleicht und uns da auf jeden Fall eine Guest-In irgendwie einladen. Ich glaube, das wäre echt eine gute Folge oder ein gutes Thema. Vor allem, weil das ja
so allgemein, ne? Also es muss sich ja nicht so...
Nee, sag du.
Also es muss ja quasi nicht unbedingt auf anti-asiatischer Rassismus beschränkt sein, weil das geht uns ja quasi alle an, ne?
Ja.
Was man da macht, wenn man sich dem Hass darstellen muss. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht unbedingt so, dieser ganze anti-asiatische Rassismus, der sich dann in den Kommentaren und in den DMs niederschlägt, das ist mir jetzt noch eingefallen. Ich habe so 50-50, also irgendwie 50% sind so vermeintlich sarkastische Kommentare, ne, irgendwie so lustig machen. Und das andere ist halt so erklären, dass das gar nicht stimmt, dass diese Beleidigungen in Anführungsstrichen sogar Komplimente sind, dass ich mich nicht anstellen soll, so als Anführungsstrichen Asiatin. Und dass wir doch, und das Schlimmste war, glaube ich, als mir jemand irgendwie erklären wollte, dass normalerweise in Anführungsstrichen asiatische Frauen doch gar nicht so seien wie ich.
Ach Gott, ey, du kannst mal kotzen.
Ja. Ja, aber das ist mir jetzt noch eingefallen,
Ich glaube, bei mir ist das auch so 50-50. Also 50% so einfach rassistische Slurs, so richtig schlimm einfach. Und 50% irgendwelche white cis Leute, die mir irgendwas erklären wollen, so, ey, haut einfach ab, bitte, ey, verpiss euch aus meinen DMs, ganz ehrlich.
Also, ich hatte ja schon vorher erwähnt, ne, also die von Anfang an dabei waren, haben es gehört. Also vorher war bei mir, als ich noch gar nichts mit Aktivismus gemacht habe, echt so Yellow Fever in meinen DMs. Das ist voll krass, aber wenn dieser ganze anti-asiatische Scheiß irgendwie einen Vorteil hat, in Anführungsstrichen, ist, dass ich diese DMs nicht mehr bekomme. Das heißt, ja, also alle asiatisch gelesenen Leute hier, ne, wenn ihr euch anti-asiatisch, also antirassistisch betätigt, kriegt ihr keine Yellow Peril DMs mehr. Also da, ich meine, wenn das jetzt keine Motivation ist, gegen asiatischen Rassismus jetzt anzukämpfen, also ne, dann werdet ihr wahrscheinlich von diesen Yellow Fever Typen oder Frauen da verschont.
Ja, aber der Preis ist halt, was ist denn der Preis, Thea? Wir bekommen so rassistische DMs, das ist der Preis dafür. Da will ich einfach lieber so.
Ja, okay, sexuell belästigt werden oder rassistisch beleidigt, von wegen die Traufe, okay, da hast du schon recht. Also ich weiß nicht, so dieses Thema ist, glaube ich, vielleicht sogar viel zu schwer, um das einfach in so einem Clubhouse-Talk so komplett durchzusprechen, so anti-asiatischer Rassismus, da hängt ja so viel dran. Also wir haben ja, glaube ich, absichtlich jetzt nicht unbedingt über unsere Erfahrungen gesprochen, das müssen wir auch nicht. Ich sperre mich da schon so wirklich immer wieder über dasselbe sprechen zu müssen. Also was jetzt nicht schlimm ist. Ich finde, so, wenn es Betroffene freiwillig machen, ist vollkommen okay. Aber dieser Model-Minority-Mythos, ja, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass sich das ein bisschen gebessert hat?
Bei mir oder allgemein in der Gesellschaft?
Also, nein, so allgemein, weil wenn ich das sogar vergleiche zum letzten Jahr, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man, wenn ich jetzt Mann sage, ne, meine ich jetzt so die allgemeine Medienlandschaft oder das allgemeine Gefühl, was ich so auf Twitter mitbekomme. Ja, Twitter ist so quasi mein Medium. Habe ich so das Gefühl, dass viele jetzt ein bisschen verwundert sind, dass asiatisch gelesene Leute in Anführungsstrichen aufmucken und jetzt sagen, was ihnen halt nicht passt. Aber so rein gefühlsmäßig hat sich schon so ein bisschen was bewegt. Nur so ein bisschen. Oder ist es jetzt nur meine Blase?
Ich glaube,
also quasi ist jetzt nicht meine Blase, sondern Twitter-Blase.
Ich glaube, es ist unsere Twitter-Bubble. Also, das Ding ist ja auch, vor uns gab es ja schon so viele AsiatInnen und asiatische Deutsche, die Widerstandskämpfe gekämpft haben. Und es wiederholt sich alles. Es wird wahrscheinlich auch nicht besser. Aber ich finde es halt super gut, dass sich so viele, vor allem während der Pandemie, sich organisiert haben, also online organisiert haben und wir dadurch so viele Leute irgendwie, dass wir uns alle irgendwie vernetzen können, dass wir zusammen Aktionen starten können, uns gegenseitig helfen können und so. Und ich glaube, ich will auch gar nicht irgendwie für alle sprechen oder ich habe jetzt keine Analyse von der Gesellschaft oder sowas. Ich glaube, das wechselt sich halt immer, weil seit letztem Jahr ist wieder dieses rassistische Klischee von ekligem Essen wieder mega populär geworden. Aber irgendwann kommt dann wieder Modern Minority Mythos ins Spiel, dann kommen wieder irgendwelche Witze ins Spiel, dann kommt wieder kulturelle Aneignung. Das ist wie so eine Spirale, das wechselt sich andauernd. Ich finde es aber super gut, dass so viele Leute halt laut sind, dass wir uns vernetzen können, dass wir uns dagegen wehren können. So, das muss halt auch weiterhin so bleiben. Also ich verstehe natürlich auch, wenn Leute das nicht, also wenn negativ Betroffene von Rassismus das nicht machen, aus verschiedensten Gründen. Das hat ja auch was mit emotionaler und zeitlicher Kapazität zu tun und so weiter. Sich einfach gegen Rassismus zu wehren oder auch aktiv zu sein oder wie wir aktivistisch zu arbeiten. Aber ich finde es halt super empowernd. Also ich finde es super schön, so dass ich Currentation zum Beispiel kennengelernt habe, dass ich dich kennengelernt habe. Das Team von Ich bin kein Virus, das Team von Tiger Riots und so weiter. Das ist halt mega cool.
Stimmt, also das ist vielleicht sogar ein super Schlusswort, sofern es keine Meldungen gibt. Ich sehe nämlich keine. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Also die ganzen tollen Gruppen und viele, viele Aktivistinnen. Also ich finde, das ist so das Positive, was ich so rausnehmen kann. Vielleicht auch echt so ein Produkt der Zeit, ne? Also unserer digitalen Zeit, dass sich das jetzt alles so fügt. Und dass man auch so Safer Space kriegt, auch für asiatisch gelesene Leute. Das hat mir persönlich ganz gut getan. Ich glaube, für mich so Self-Care, während ich anti-asiatischen Rassismus ausgesetzt bin, ist halt einmal schreien im Wald und dann, glaube ich, so dieser Safer Space mit zum Beispiel dir und auch anderen Leuten, ne? Und ich weiß nicht, wollen wir vielleicht irgendwann mal auch einen anderen Talk schedulen, vielleicht auch mit anderen Leuten, die irgendwie Bock haben. Es muss ja nicht unbedingt nur auf anti-asiatischen Rassismus beschränkt sein, aber ich glaube, wir reden schon mega lange. Und ich würde gerne was trinken, aber ich kann nicht, weil ich irgendwie fest hier stecke auf dem Sofa. Und das ist jetzt Selbstschutz. Ich muss irgendwie jetzt hier auch mal langsam.
Ja, also du weißt ja, wie zwiegespalten ich bin wegen Clubhouse. Ich wollte es heute mal eine Chance geben und so. Ich würde aber voll gern irgendwie sowas, also zusammen mit anderen Leuten, also keine Ahnung, sei es über Zoom, sei es über Insta Live oder so. Das wäre auf jeden Fall cool, da mit anderen asiatischen, deutschen oder asiatisch-diasporischen Menschen ins Gespräch zu kommen. Oder, ja, keine Ahnung, oder wir beide machen irgendwie Live-Podcast, weiß ich nicht was. Ja, aber ob ich nochmal Clubhouse mache, weiß ich nicht, Thea.
Aber du, mal eine Lanze für Clubhouse zu brechen. Also wisst ihr was, also auch an die, die jetzt zuhören, ich hatte vorher überhaupt keine guten Erfahrungen damit. Ich habe Philipp Amthor da rumlallen hören. Ich habe Ramelow über seine Candy Crush-Affäre sprechen hören, auch irgendwie fast auch brüllen hören. Und ich fand, das war auch schon sehr peinlich, aber sehr erhellend aus verschiedenen Gründen. Aber gerade aus der Perspektive, dass man so als Minority, dass man so als marginalisierte Gruppe oder dass man als asiatisch gelesener Mensch hier eine Stimme finden kann und das Feld jetzt nicht komplett anderen Leuten überlässt, da finde ich Klapper schon wichtig, weil es ist halt privilegiert, hier zu sein. Das ist leider so. Die App ist nicht inklusiv, das stimmt schon, aber wenn ich jetzt diese Privilegien, die ich habe, hier nicht nutze, wer dann sonst? Also ich würde jetzt niemandem jetzt das Feld überlassen, nur dass er oder sie für mich spricht, obwohl er oder sie das nicht kann. Ja. Deswegen denke ich, macht es auch Sinn, sich hier öfter mal auszutauschen, weil ich war mal vor ein paar Tagen in so einem Antirassismus-Talk drin, da war keine schwarze Person dabei, der größte Teil war weiß und die haben sich dann irgendwie unterhalten, ob man das N-Wort aussprechen darf. Ja. Das war ein Antirassismus-Talk. Ich habe mich gemeldet, weil ich bin nicht schwarz, aber ich habe gedacht, okay, wenn sich jetzt kein anderer BIPOC meldet, dann mache ich das, weil ich meine, da gab es ja fast keine BIPOCs und POC jetzt auch nicht. Aber mich hat man nicht drangenommen, sondern halt so eine weiße Frau, die sich dann beschwert hat, dass andere Kulturen sie mobben und dass die Eltern von ihrem Freund sie nicht mögen. Und da habe ich gedacht, okay, kein Wunder, dass die Eltern deines Freundes dich nicht mögen. Und dann bin ich auch gegangen, weil weißt du, wenn man selber halt nicht spricht, auch wenn der Talk jetzt vielleicht jetzt hier nicht super professionell war, aber wir hatten ja unseren Spaß und wir haben geredet, ich glaube, so Sichtbarkeit spielt auch eine große Rolle. Ja. Ich will das Feld nicht den Leuten überlassen, die so drauf sind. Und ich glaube, die meisten, die jetzt auch hier zuhören, die haben auch schon was von anti-asiatischem Rassismus und Model Minority gehört. Was ja nicht schlimm ist, dass man sich hier auch so eine Bubble bildet. Also jetzt versuche ich so eine Art von Verkaufsgespräch mit dir zu führen, Tui, damit du nochmal auf Clubhouse kommst.
Ja, ich habe das ja schon erzählt. Ich weiß halt nicht, ob ich das lieber irgendwie über Instagram oder so machen möchte, wobei das natürlich ja dann als Livestream mit Video wäre, was für mich zum Beispiel kein Problem wäre, aber ich verstehe deinen Standpunkt voll, ich verstehe aber muss auch voll, ich habe selbst meine Kritik auch an mich selbst so, ich verstehe aber auch voll die ganze negative Kritik gegen mich, weil ich heute diesen Talk führe und so. Alles super legitim und deswegen bin ich voll in diesem Zwiespalt. Aber vielleicht mache ich mir wann anders nochmal richtig Gedanken darüber und nicht jetzt live in dem Talk. Vor allem, weil ich halt zurück zu dieser Online-Party möchte. Also vielleicht auch hier nochmal die Einladung. Es gibt gerade eine Online-Party von und für alle queere VIPOC von Queer Visible. Und ich war vorher schon da ab 18 Uhr.
Gott, Tui, du versetzt uns jetzt alle und gehst jetzt Party machen.
Ja.
Ach, so ist das also. Ich wollte schon gerade eben sagen, dass ich dich supporte, wenn dich jemand kritisiert, aber jetzt, wo du mich hier einfach so im Regen stehen lässt.
Ey, wir quatschen seit über eine Stunde. Ich glaube, es reicht einfach.
Okay, ich würde sagen, ich weiß nicht, Tui, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich fand, das war schon ein nettes Gespräch, ne? Das war ja irgendwie so ein Telefonat.
Es ist ja immer, wenn ich mit dir quatsche.
Ja,
nee, aber ich fand es auch cool, irgendwie darüber nochmal so zu reden und auch über Hate Speech und so zu reden und einfach die Ereignisse nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen. Ihr hättet euch übrigens auch melden können, wenn ihr
schnell alles,
wenn ihr noch was sagen wollt.
Schnell einen folgen, bevor die weg sind.
Genau. Ja, ansonsten, also wenn sich auch niemand meldet zum irgendwas sagen, würde ich das einfach beenden, oder?
Ja, lass uns dann irgendwann anders mal nochmal sprechen. Und super, dass ihr alle da wart.
Danke euch. Genießt euer Wochenende. Tschüss.
Vielen Dank, dass du uns bei unserem Clubhouse-Talk zugehört hast. Du findest unsere Social-Media-Profile und die Links zu Corientation in unseren Shownotes. Weitere Infos findest du auch dort. Vielen Dank für dein Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!